2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schmega kotzt. Und Tendel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Moin, wir haben Montag, den 24. Oktober 2022. Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Melanton nach dem Spiel zu Gast bei der Arminia aus Bielefeld vom vergangenen Samstag. Ich bin Yannick und ja, chronistenpflichtmäßig einmal die Tore in ihrer Reihenfolge. Ein Doppelpack von Serra in der 76. und 84. bringt die Arminia aus Bielefeld auf die Siegerstraße, womit sie dann ebenso wie der FC St. Pauli jetzt 3 Heimsiege in der Saison für sich verbuchen können. Zu Gast ist wieder die Eva. Moin.
Moin.
Ja, wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, die Gefühlslage könnte unterschiedlicher nicht sein und ist quasi eine Kehrtwende zum vor dem Spielgespräch. Wie geht's dir heute mit, immerhin Platz 16 und zumindest für den Moment die rote Laterne abgegeben?
Ja, ist um einiges besser und natürlich erstmal, war super wichtig. Ich glaube aber trotzdem, dass es Platz 17 ist, weil Magdeburg gewonnen hat, wenn ich mich nicht irre. Außer ich liege davon.
Das kann gut sein, dann war das die Blitztabelle, wo ich zwischendurch drauf geschielt habe.
Genau. Ich glaube nämlich, Fürth ist 18. Wir sind 17. und Magdeburg ist 16. Aber ja, also ist natürlich, ich meine, das brauche ich keinem erzählen. Jeder, der das vor dem Spiel gehört hat, weiß, dass ich nicht wirklich optimistisch war. Ich aber auch gesagt habe, wenn Arminia das erste Tor schießt, dann verlieren wir das nicht. Wie sehr ich daran geglaubt habe, dass das passiert, ist natürlich eine andere Sache. Aber ist natürlich große Erleichterung, natürlich keine Überbewertung. Das aber so hat die Mannschaft, so hat der Verein das ja auch kommuniziert, dass klar ist, dass dass jetzt eine Reihe wichtiger Spiele jetzt auch ist vor der Winterpause. Und ja, aber es ist natürlich immer trotzdem schöner, dann aus so einem Abend mit einem Sieg zu gehen, vor allem wenn der letzte dann doch auch schon wieder ein bisschen her war. Und wenn man dann auch wirklich eine Reaktion auch irgendwie gesehen hat auf das Spiel am Mittwoch. Und ja, vor allem, dass man es nach dieser 6-0-Niederlage dann im Endeffekt auch wirklich geschafft hat, zu 0 zu spielen. Das erste Mal diese Saison, das erste Mal seit Februar? Ja, seit Februar.
Okay, ich merke schon, es gibt mehrere Parallelen zwischen unseren beiden Vereinen. Also auch dieses seit Februar ist auch irgendwie so bei uns immer noch so ein, ja, auch jetzt durch die erneute Auswärtsniederlage immer noch, steht dieser Zeitraum irgendwie immer noch wie so ein Damoklesschwert über dem FC St. Pauli, was Auswärtsspieler angeht. Ja, wer meine Folgen hier in diesem Format regelmäßig hört, weiß, dass ich mich gerade bei Niederlagen lieber mit dem Drumherum aufhalte und wenig über das Spiel reden möchte. Von daher, bevor wir ja auf den Platz schauen, wie ist denn überhaupt dein Spieltag so verlaufen? War ja ein Samstagabendspiel, Flutlicht, da ist man ja sicherlich wahrscheinlich, wenn man vor Ort ist, vorher irgendwie ein bisschen irgendwo eingekehrt oder so. Beschreib doch mal, wie ist dein Spieltag so verlaufen?
Ich musste vorher noch arbeiten, tatsächlich bis 16 Uhr. Und bis man da dann mal raus ist, ist dann auch irgendwie schon 5, bis man zu Hause ist. Und wir haben uns dann tatsächlich einfach nur Essen bestellt und da dann irgendwie ein Bierchen getrunken. Ja, und dann geht's halt dann meistens schon so anderthalb Stunden vor Anpfiff Richtung Stadion, wenn man noch nie so genau weiß, wie ist die Einlasssituation, und dass man einfach gut reinkommt, einfach schon mal auf den Block geht, bisschen da guckt, wie die Stimmung so ist. Es gab ja auch ein Banner vorm Spiel. Ich glaube, wer nicht kämpft, hat ihn nichts zu suchen. Also schon nochmal eine klare Ansage. Das hing dann ja auch tatsächlich schon, bevor die Szene überhaupt dann auch präsent war, damit die Spieler das quasi auch direkt beim Einlaufen eigentlich gesehen haben, was heute eigentlich auch die Devise ist. Und ja, dann wird irgendwie vielleicht vor Anpfiff noch ein Getränk getrunken und das war, also irgendwie war es von der Vorbereitung her ein ganz, ganz merkwürdiger Spieltag. Dieses Samstag 20:30 habe ich irgendwie noch nicht so ganz drin, muss ich gestehen, auch wenn es jetzt zweimal hintereinander war. Und jetzt ja auch übernächste Woche schon wieder so ist. Aber das ist, dann guckt man vielleicht irgendwie noch ein bisschen Sportschau, bevor man dann losgeht oder so. Und das war mein Spieltag vorher.
Also eher gediegen als irgendwie schon Stunden vorher rund ums Stadion verbracht.
Genau, ja.
Ja, dieses Flutlichtspiel haben wir jetzt tatsächlich auch nächsten Samstag schon wieder zu Hause gegen Darmstadt. Aber so einen Ausblick machen wir später dann nochmal. Ich kann ja mal kurz ein bisschen erzählen, wie es bei mir war. Ich bin ja bekanntermaßen, ich weiß gar nicht, ob ich es im VDS erwähnt habe oder nur off-air. Auf jeden Fall, wer mir auf Twitter folgt, weiß das, dass ich im Sonderzug angereist bin. Und ja, dann gab es bei der Ankunft am Gleis in Bielefeld nur einen Weg, der deutlich vorgezeichnet war, und man war eigentlich gezwungen, in diese bereitgestellten Shuttles zu steigen. Da ich aber mit einem Kollegen zusammen einen Live-Ticker machen wollte oder vorhatte, das zu tun und eine Akkreditierung und alles hatte, musste ich dann erstmal einen zuständigen Beamten entlang der Absperrung finden, der dann die Entscheidung treffen konnte, ja, du darfst hier raus, aber auch nur du. Und dann sind wir mit dem Auto die paar Meter oder ja, ich glaube, knapp 1,2 Kilometer, glaube ich, laut Fanland sind das so ungefähr vom Bahnhof zum Stadion. Dann sind wir auch da zeitig genug angekommen und im Pressebereich und alles gut. War dann auch sehr froh. Man hat ja schon so vergangene Geschehnisse in Bielefeld, was unsere Fanszene angeht, doch im Hinterkopf gehabt, dass dann auch unser Blog, unser Gästeblog, gut gefüllt war und anscheinend es alle ins Stadion geschafft haben. Und dann ging dieses Fußballspiel los, wo ich ja durchaus vor dem Spiel euphorischer war als du, weitaus euphorischer als du. Ja, würdest du mir zustimmen, dass man das Spiel in zwei Hälften, also ziemlich genau zwei Halbzeiten teilen kann, was die Leistung auf dem Platz der jeweiligen Mannschaften angeht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich nur so ein bisschen darauf gewartet, dass das 1-0 fällt. So, wenn es nicht nach 3 Minuten fällt, dann irgendwie nach 35. Das war irgendwie immer so ein bisschen das Standard, wenn man dann so gedacht hatte, okay, Bielefeld...
Also das 0-1 aus eurer Sicht.
Genau, genau. Wenn man die Saison dann irgendwie... keine Ahnung, in Rückstand geraten ist, wenn man selber vielleicht nicht so viele Offensivmöglichkeiten haben, aber man einfach in Betracht der Saison und des Gegners dachte, okay, ja gut, gehen wir halt mit 0-0 in eine Pause, ist in Ordnung. Und dann meistens irgendwie in der 40. oder so dann doch vom Gegentor überrascht wurde. Darauf habe ich ehrlich gesagt die ganze erste Halbzeit gewartet, fand aber auch einfach, dass man schon gesehen hat, dass da einigermaßen defensive Stabilität da war. Und dass ja bei St. Pauli dann die Abschlüsse, also Bielefeld hatte ja so gut wie gar keine Abschlüsse, außer, glaube ich, die beiden Dinger von Ochipka. Und dass aber auch die Qualität von St. Paulis Abschlüssen jetzt nicht so wahnsinnig gut war. Und dass zum Teil die Umschaltmomente einfach nicht so gut ausgenutzt wurden. Also es gab ja, glaube ich, Daschner, der auch einmal relativ frei war und irgendwie schon an 4 Leuten vorbei war und dann irgendwie aber den Schuss auch sehr, sehr zielgerecht auf Freisel nimmt und einmal, wo Freisel dann auch gegen Hartl rauskommt. Ich glaube, das waren ja wirklich so die Szenen der ersten Halbzeit für St. Pauli. Korrigier mich, wenn ich da oder wenn du das anders siehst, aber so wirkte es auf mich auf jeden Fall.
Ja, also es gab auf jeden Fall nicht viel. Ich glaube, die Szene, die du meinst, ist, wo er quasi über rechts kommt und wenn der Ball durchkommt, dann wäre Amendido irgendwie mitgelaufen.
Genau, genau.
Den kann er aber dann nicht mehr erreichen, sondern Freisel ist dazwischen. Und einmal gab es noch eine Hereingabe von Hartl, wo Amendido so knapp vorbei rauscht.
Genau,
also
genau.
Es gab durchaus die Möglichkeit, aber da fehlt uns halt jetzt schon seit etlichen Spielen die Effizienz und einfach dieser berühmte Knipser vorne, der dann auch mal, ja, ne, eher, weiß ich nicht, bei Bezahlsender werden die Chancen ja immer in so Prozenten angegeben, der dann auch mal eine 30, 40, 50-prozentige reinmacht oder so. Bei uns gehen die Dinger halt eher, ja, dann knapp daneben oder man verpasst knapp irgendwie das Zuspiel und so. Ich hatte irgendwie bei Tim noch gelesen in den Statistikzahlen, dass wir ein XG von knapp 0,9 hatten und ihr von 0,12. Also das für die erste Halbzeit, das spiegelt ungefähr das wieder, was du gerade gesagt hast, dass von euch wenig bis gar nichts kam und wir die Chancen, die zwar da waren, aber die halt nicht genutzt haben. So.
Ja, ich fand auch irgendwie, ich war irgendwie ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob ich diese Pressekonferenz von Schulz irgendwie zu sehr im Durchlesen, also vor dem Spiel die Pressekonferenz nur geskippt habe, aber da hatte ich etwas davon gelesen, dass er irgendwie ein 4-2-2-2 spielen lassen wollte ursprünglich. Kann auch sein, dass ich mich da verlesen habe. Dann war es ja doch irgendwie eine Dreierkette. Und ich, also das hatte ich ja auch schon, Tim hatte, ne, wo du das gerade ansprichst, was ich halt echt krass erschreckend fand, war irgendwie Paccarada in dem Spiel, weil ich dachte, also ich meine, ich habe jetzt schon ein paar St. Pauli-Spiele gesehen und ich bin eigentlich auch sehr weit vorne im Paccarada-Fanclub so. Das ist so für mich irgendwie, was früher so das Äquivalent für Kostic in der Bundesliga war. Das ist eigentlich Paccarada in der zweiten Liga, wo du sagst so, ja, der darf Flanken schlagen, so, da werde ich eigentlich auch nicht müde. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es gar nicht mehr so seine Schuld war, dass die Flanken nicht angekommen sind. Aber dass es einfach viel zu wenig, also dass Bielefeld das auch einfach extrem gut wegverteidigt hat hinten dann. Also gerade Andrade hat halt ja extrem gut hinten mit, also da wegverteidigt, aber dass die Flanken, also die, wo es ankommen sollte, auch einfach zum Teil überhaupt nicht gut positioniert waren oder keinen Überblick hatten. Und dann sind, glaube ich, insgesamt im ganzen Spiel nur 2 von den 7 angekommen. Und ich finde, das hat man einfach so ein bisschen gesehen, dass was da noch zum Teil geklappt hat, so in der ersten Halbzeit, so das kreative Mittel über Hartl und dann doch halt die Außen bearbeiten mit Sajakas und mit Paccarada, dass das dann halt, ne, wenn du es in die zwei Hälften teilst, ist das halt auch der Hauptgrund war, weil das in der zweiten Halbzeit irgendwie ja überhaupt nicht besser geworden ist bei St. Pauli, wo es ja eigentlich auch, glaube ich, nur noch diese eine richtig gute Chance gab durch Irvine und sonst der Rest ja auch eher dann, ja, also irgendwie kam dann keine Antwort, es kam nicht mehr wirklich was von der Bank. Also ich war sowieso verwundert, warum Metcalf nicht gespielt hat, habe dann aber jetzt heute irgendwie gelesen, dass er wohl angeschlagen war. War dann auch irgendwie ein bisschen verwirrt, warum dann Matanovic vor Eggestein, also ich hatte so viele Fragezeichen einfach als Außenstehende dann auch, was Schulz gemacht hat. Und gerade wenn dann du dann natürlich eine gegnerische Mannschaft hast, die irgendwie einen Joker einwechselt, der dann tatsächlich 2 Tore macht, ist das natürlich da der Fokus nochmal mehr drauf gesetzt. Aber ich, also man muss dazu sagen, Bielefeld war diese Saison auch gerade so in den letzten Spielen öfter mal die Mannschaft, die sogar den höheren XG hatte, die Spiele aber trotzdem verloren hat. Was halt nochmal zeigt, wie ja zum Teil nichtssagend diese Statistiken sind, weil es dir halt nichts bringt. Also es bringt dir nichts, wenn man sagt, ja, aber XG-Werte sagen, ja, wir hätten 1,98 Tore schießen müssen. Ja, supi, trotzdem 2-0 verloren. Also so war es zum Beispiel bei uns im Spiel gegen Hannover. Aber ich war halt wirklich... Also klar hatte St. Pauli noch mal ein paar Minuten mehr in den Knochen oder eine halbe Stunde mehr in den Knochen, aber ich war schon echt geschockt, wie passiv dann die zweite Halbzeit auch von denen lief.
Ja, also ich versuche mal irgendwo anzuhaken, was du von dem Ganzen, was du gesagt hast. Also ja, Paccarada ist sicherlich sinnbildlich für einige Spieler, die jetzt am Mittwoch erst 120 Minuten durchgespielt haben, ne? Also Hartl ja auch. Wechsel hast du angesprochen, ja, da haben auch Leute, die näher dran sind, eher Fragezeichen und fragen sich, warum so spät und warum nicht früher. Tatsache ist aber auch, dass jetzt gar nicht so viel Wechselmöglichkeiten auf der Bank vorhanden waren. Allein 2 Innenverteidiger mit Medic und Nemeth sind ausgefallen, da konntest du nicht viel tun. Im Mittelfeld gab es fast gar keine Option, weil da einige Spieler passen mussten. Also die Wechsel, die Schulz gemacht hat, sicherlich kann man die früher bringen und nicht erst als eine Reaktion größtenteils darauf, dass man schon in Rückstand liegt. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass man nicht viele Optionen hatte. Und ja, nächste Fehlerquelle vielleicht ein bisschen, dass dieses 5-3-2, was es ja, also ne, Dreierkette respektive Fünferkette, die es dann am Ende war, dass das halt einfach noch nicht so eingespielt ist. Ne? Wir haben ja die letzte Saison vor allem durch dieses 4-4-2 mit Raute geglänzt und dadurch Erfolge erzielt, das war dann immer zu durchschaubar, dann vor kurzem auf ein flaches 4-4-2 gewechselt und jetzt halt noch dieses 5-3-2 als zusätzliche Option und ich weiß halt nicht, ob das allen Spielern so, also Schulz hat damals halt auch bei der Mittelfeldraute gesagt, ja, er lässt das jetzt spielen, weil das System verstehen die Spieler und er möchte denen jetzt nicht noch mehr System zutrauen. Natürlich sind jetzt noch andere Spieler dazugekommen, die das vielleicht besser umsetzen können, aber ich glaube, 3 verschiedene Spielsysteme zumindest abrufen zu können, das ist ja schon eher ja, gehoben vielleicht nicht, aber das ist natürlich komplexer als einen festen Stiefel, wie das teilweise ja auch Erstligamannschaften machen, die immer ihren klaren Stiefel spielen und da nicht flexibel sind. Natürlich kann man dann auch darüber diskutieren, ob man da vielleicht hätte umstellen sollen. Ich weiß nicht, ob Schulz das den Leuten nicht zugetraut hat, dann einfach vielleicht von dem 5-3-2 auf dem 4-4-2 oder irgendwas umzustellen. Also die Fehlerquellen sind glaube ich, vielseitig und man kann da jetzt nicht genau sagen, daran hat es gelegen. Das ist wahrscheinlich so ein Konglomerat aus verschiedenen Faktoren, die dann dafür gesorgt haben, dass ihr den dritten Sieg in dieser Saison eingefahren habt und damit jetzt zumindest, was die Heimsiege angeht, mit uns gleich steht. Was ich noch bemerkenswert fand, statistisch gesehen, dass wir nur in Spielen, in denen wir weniger Ballbesitz hatten als der Gegner, nämlich Nürnberg, Magdeburg und der HSV, dass wir da siegreich sein konnten. Und immer wenn wir mehr Ballbesitz hatten als der Gegner, dann ist es größtenteils nach hinten losgegangen. Und ja, das ist sicherlich was, wo man im Winter ansetzen muss. Aber lass uns nochmal bei Bielefeld bleiben oder auf Bielefeld wechseln, weil wir jetzt ganz viel über den FC St. Pauli geredet. Ihr habt ja allein schon mit 5 Veränderungen in der Startelf das Spiel begonnen. Ochipka, Klünter, Lepindica, Okugawa und Klos sind reingekommen. Ist das auch ein Faktor gewesen, neben dem, dass man vielleicht diesen geforderten Kampfeswillen oder die Zweikampfwerte sprechen auch eindeutig für euch übrigens, ist das auch ein Faktor gewesen, dass es einfach personelle Veränderungen im Kader gab, dass ihr da besser ausgesehen habt als vielleicht in so manchen Spielen zuvor?
Ja, auf jeden Fall. Also, und ich meine, das habe ich ja auch schon vorher gesagt, das war sehr, sehr nah dran an meiner Wunschaufstellung, eigentlich ursprünglich auch schon für das Spiel gegen Stuttgart. Aha. Weil, also, Bielefeld-Spiel ging ja auch hauptsächlich über links, über Ochipka, weil der halt auch einfach, der hatte auch einige Fehler im Aufbauspiel drin, aber generell einfach solide hinten weg verteidigen kann, du rechts mit Klünter jemanden hast, der einfach unfassbar viel Tempo mitbringt. Also selbst wenn dann mal Ballverlust im Mittelfeld passiert oder im Angriff, hast du jemanden, der da relativ schnell mit zurückarbeitet und dessen Job ist es auch, zurückzuarbeiten, ne? Also der da seine Schnelligkeit dann auch wirklich dafür einsetzen kann. Und es war unfassbar wichtig, dass die beiden nach Verletzung auch wieder wirklich voll dabei waren. Und eben im Zentrum Lepinica hat halt, wie ich finde, für jemanden im Mittelfeld eine unfassbar hohe Passsicherheit einfach. Ich glaube, er war wieder sehr, sehr nah dran an den 90%. Und das ist einfach wichtig, weil das Zentrum zum Beispiel auch gegen Stuttgart mit Prieteln ein ganz, ganz großes Problem war. Ich habe ja schon vor dem Gespräch gesagt, dass ich halt finde, dass viele, also zu viel auf die Abwehr und zu wenig aufs Mittelfeld geguckt wird. Dann war es eben so, dass nicht Vassiliadis neben ihm stand, sondern Kunzbruch. Beziehungsweise das ist dann ja auch immer je nachdem, ob es jetzt mit oder gegen den Ball tauschen Kunzbruch und Tschaikowski auch gerne irgendwie mal die Plätze. Aber das war einfach im Mittelfeld, gerade in der zweiten Halbzeit, dann sehr stabil. Okugawa, der halt wieder unfassbar viel gerannt ist. Ich glaube, der hat über 12 Kilometer gelaufen, so wie Hartl auch irgendwie. Der hat das gut gemacht. So, und das war einfach, die personellen Wechsel waren wichtig. Klos war, glaube ich, einfach, um einfach auch den Druck von Yannis Serra ein bisschen wegzunehmen. Also es wird ja viel in Bielefeld auf Serra rumgehauen. Ich meine, ich muss halt auch nochmal sagen, ich finde es absolut daneben, dass dieser Spieler ausgepfiffen wird bei der Mannschaftsausstellung und bei der Einwechslung. Das ist für mich was, da habe ich absolut kein Verständnis für. Und da hat ja auch Fabi Klos nach dem Spiel gesagt, dass er und Serra sich halt super verstehen und Janni Serra den Verein lebt und das unfassbar viel für ihn bedeutet, diese Tore geschossen zu haben und dass Klos auch für ihn da war, als er jetzt halt diese schwere Zeit bei Bielefeld hatte. Und ich finde es irgendwie, also muss ich auch nochmal sagen, wenn ich mir dann so Kommentare auf Social Media danach angucke, von wegen so, ja, was soll das jetzt, ihn da irgendwie so über den Klee zu loben, also Serra, und gleichzeitig irgendwie Klos, nur weil er 60 Minuten irgendwie, also ohne das jetzt böse zu meinen, aber einfach nur 2 Kämpfe gewonnen hat und sonst ja vorne auch wirklich, der hatte ja keine einzige Tormöglichkeit, außer, glaube ich, diesen allem verkorksten Kopfball in der zweiten Hälfte. Ich kann das nicht verstehen. Ich finde das unfassbar ungerecht, wie dieser Mensch behandelt wird. Und es hat mich super doll für ihn gefreut, dass Yannis Serra in dieses Spiel kam für einen Fabi Klos und dann diese beiden Tore gemacht hat. Und Klos vorher halt zu ihm gesagt hat, so, Janni, heute ein guter Tag, Tor zu machen, wenn du reinkommst. Und ich glaube einfach, dass es von Scherning schon gut war, zu sagen, okay, ich habe jetzt die Option mit Klos wieder, ich nehme jetzt einfach mal Druck von Serra runter, indem ich sage, okay, du spielst jetzt nicht von Anfang an. Es warten nicht alle darauf, dass Klos für dich eingewechselt wird. Und wir nehmen da jetzt einfach mal ein bisschen Spannung raus. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Einfach weil Klos natürlich schon vorne das ganz gut machen kann, so die Verteidiger so ein bisschen mürbe laufen, ne? Einfach auch, weil er ja eine gewisse Physis mitbringt. Und ja, dann war halt, ne, also auch das, dann war im Endeffekt die Einwechslung selbst mit Gebauer, der muss halt, das war ja eigentlich auch der gleiche Laufweg, den Klünter immer wieder gelaufen ist, die rechte Seite runter. Und dann kam ihm immer eine Flanke an. Das war dann einfach auch gut, also dieser Konter auch zum 1-0, der war einfach gut rausgespielt, den Serra ja auch selbst noch vorbereitet, so, weil, ne, ich musste ja ein bisschen lachen, weil es ein paar, also nicht bös gemeinte, aber einfach so, nochmal danke für alles, Marcel Hartl kam irgendwie, weil er ja, glaube ich, den Fehlpass spielt.
Ja, ja.
Aber ja, das war, glaube ich, einfach, wie gesagt, das viel Wichtigere war einfach, dass man dann die Null gehalten hat. Und es sah ja fast so aus, als ob es dann nach dem 1-0 fast mehr oder weniger postwendend irgendwie das 1-1 durch Ollwein gab. Aber ich fand halt danach, hat man sehr, sehr konzentriert da hinten gearbeitet. Und wie gesagt, ich finde halt, die Aufmerksamkeit ist halt viel zu wenig auf Lipinica da im Mittelfeld. Ich meine, der Kerl ist, weiß ich nicht, 21 oder so. Ich finde, mit was für einer, ich glaube, nach 20 Minuten ja auch schon wieder gelb vorbelastet, mit was für einer Sicherheit der das im Mittelfeld macht. Und ich glaube einfach, dass das sehr, sehr wichtig war, für Stabilität im Mittelfeld zu sorgen, wenn man weiß, gut, im Zweifel kommt ein Gegner, wo man weiß, die spielen viel über die Außen, aber es ist dann schon mal gut, wenn das Mittelfeld einigermaßen zu ist. Und ja, also ich glaube, es waren die richtigen Wechsel. Natürlich gleichzeitig, wenn man dann schon mal auf das Spiel gegen Fürth guckt, ist es natürlich die Frage für Scherning, wie macht er das jetzt gerade im Sturm? Also ich glaube, der Rest kann eigentlich so bleiben. Wenn alle fit sind, würde ich mal sagen, vielleicht trotzdem was er ja statt Kunzbruch, wenn der wieder fit ist. Aber es ist natürlich dann die große Frage, wen nimmst du dann da vorne, Klos oder Serra? Das wird natürlich die Frage sein, aber generell fand ich dann auch einfach aufgrund der zweiten Halbzeit, dass die Mannschaft da durchaus verstanden hat, worum es geht und jetzt nicht ihr bestes Spiel gezeigt hat, aber einfach eine konzentrierte Leistung und dann auch nichts mehr zugelassen hat. Und das ist ja das, was ich meinte auch, dieses, wenn sie einmal die Führung erzielen, einfach Vertrauen ja auch irgendwie in sich selber haben, ne? Also es war dann ja doch durchaus so, dass man auch einfach mehr Ballbesitz hatte in der zweiten Halbzeit, eine höhere Passquote, weil dann halt die Sicherheit da ist. Und ich glaube, ja, wie gesagt, das war auch mit ein Grund, warum es halt in den letzten Wochen dann nicht geklappt hat, weil halt einfach viel zu viel Veränderung zum, ohne das Böse zu meinen, aber schlechteren auf den Positionen zum Teil war. Dass einfach der, ne, wie bei euch vielleicht auch so ein bisschen, wo man sagt, okay, das, was von der Bank kommt, ist gar nicht mal so attraktiv in dem Moment dann, dass man sagt, gut, wechseln wir dann. Und das war halt einfach anders. Also, dass du allein noch dieses am Samstag dann die Option hattest, für Klos Serra reinzubringen und nicht immer dieses, ja, für Serra kann da nur Lasme kommen, sonst haben wir keinen anderen nominellen Stürmer in dem Sinne. Das hat schon einen großen Unterschied gemacht, ja.
Aber fandst du Lasme, also der ist mir eigentlich eher positiv aufgefallen, weil er halt einfach nochmal so eine Physis auf der rechten Seite vor allem mitgebracht hat und da vielleicht auch einfach unsere linke Seite dann irgendwie nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Das war mein Eindruck von oben.
Ich glaube, er hat aber auch irgendwie nur 6 Ballkontakte gehabt in der Zeit, in der er drin war.
Okay, dann hat er mich einfach in den Kontakten sehr überzeugt.
Nee, also ich habe es nämlich auch nachgeguckt. Ich hatte halt, also ich weiß nur, dass wir alle nur so dachten, als dann hieß, ja, Lasme und Gebauer kommen rein und alle nur so, oha. Das war gut so, oh no. Weil Gebauer halt einfach kein Verteidiger ist. Also das ist halt einfach so, der ist halt kein Rechtsverteidiger. Der spielt rechtes offensives Mittelfeld ganz okay. Ich glaube, in dem Fall war es dann halt gut, dass das Spiel dann mit dem 2-0 auch so gut wie durch war. Weil ich glaube, hätte St. Pauli zu dem Zeitpunkt dann nochmal eine richtige Schlussoffensive gestartet und gerade dann halt auch die von uns aus gesehen rechte, für St. Pauli ausgesehene linke Seite als Schwachpunkt ausgemacht, was eben alle anderen Vereine dann gemacht haben, als Gebauer da gespielt hat. Dann hätte es, glaube ich, auch nochmal einiges anders ausgesehen. Aber ich gucke jetzt gerade nicht, dass ich Schwachsinn erzähle. Ich gucke das jetzt gerade mit Lassmann nochmal nach, wie viele Ballkontakte er hatte. 11. Und davon sind, davon waren 6 Pässe und 3 sind angekommen. Also das war, was er gemacht hat. Und er hat halt irgendwie noch, ist halt irgendwie in 3 Kopfballduelle noch gegangen, aber hat davon auch nur 1 gewonnen. Also,
okay.
Ich sag mal so, ich glaube, es war wirklich vielleicht eine Aktion, die dich dann überzeugt hat, aber er war jetzt nicht so unfassbar positiv. Also ich glaube, er konnte einfach nicht mehr wahnsinnig viel falsch machen und wie gesagt, der Hauptfokus lag halt schon lange nicht mehr auf ihn zu dem Zeitpunkt und ich glaube, das war der große Vorteil in dem Spiel.
Ja gut, klar, da musste er ja auch nicht mehr viel tun dann und auch wenn Gebauer, wie du sagst, kein Verteidiger ist, er hat zumindest das 2-0 vorbereitet. Von daher auch für ihn dann am Ende des Tages alles gut ausgegangen. Jetzt haben wir doch länger über dieses Spiel gesprochen, als ich es ursprünglich wollte. Hast du noch irgendwas ganz Wichtiges zu diesen 90 Minuten loszuwerden oder sollen wir mal so ein bisschen langsam den Abschluss finden?
Ich glaube, ich möchte einfach nur sagen, es ist sehr niedlich anzusehen, wie Fabi Klose eigentlich Co-Trainer ist und man so ein bisschen das Gefühl hat, er hat irgendwie so ein bisschen den Boateng gemacht, also den Kevin Prinz, bei Hertha letzte Saison, glaube ich, in diesem letzten Spiel, wo der die Ausstellung so mehr oder weniger gemacht hat. Ich fand schon sehr niedlich, weil es natürlich auch viel darüber geredet wurde, dass es keinen Zusammenhalt in der Mannschaft gab und so oder gibt und es dann schon sehr schön zu sehen war, wie Fabi Klose dann irgendwie als erstes auf Yanni Serra zurannte beim 1-0, inklusive Platzwart, das ist auch immer wieder schön. Ich glaube, dass das einfach unfassbar wichtig war und dass einfach die Mannschaft aber auch nach dem Spiel ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür hatte, dass halt nicht die Zeit zum Feiern ist. Also ne, normalerweise wird natürlich auch bei uns irgendwie von der Süd gefeiert, aber ich glaube, es war einfach klar so, Leute, wir haben gesagt, wir wollen eine Reaktion sehen. Das war eine erste Reaktion, aber das ist halt nichts wert, wenn ihr jetzt Freitag gegen Fürth verliert und wir da wieder irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Kilometer für eine unfassbar bescheuerte Anstoßzeit machen für die Strecke. Das muss man halt einfach nochmal sagen. Also dieses, dass wir Fürth und Nürnberg beides Freitag 18:30 haben, ist halt wirklich fanunfreundlicher geht's halt fast wirklich nicht mehr.
Das kein Dank an die DFL, ja.
An der Stelle, genau. Aber nein, also das ist, ich glaube, ist das, was so ein bisschen man das Gefühl hat, das gefehlt hat, dass trotz, also so scheiße wie es klingt, aber trotz der Krise sich Fans und Mannschaft durchaus so ein gewisses Understanding haben und ich hoffe halt einfach, dass man das jetzt nutzen kann vom Spiel gegen Fürth und da halt wirklich den altbekannten Schwung mit ins Spiel nehmen kann.
Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ihr kennt es schon. Ja, und wenn ihr mal auf die Internetseite von Kehrwieder, kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise schaut, könnt ihr auch sehen, dass sie jederzeit offen sind für Kooperationen mit sympathischen PartnerInnen, wo ihr dann entweder euer eigenes Bier oder das eigene Label in Kooperation mit Kehrwieder gestalten könnt. Vielleicht ist das ja eine Idee, weiß ich nicht, fürs Fanclub-Jubiläum oder den Geburtstag eines oder einer BierliebhaberIn. Könnt ihr einfach mal schauen und ja, die Kontaktmöglichkeiten findet ihr natürlich auch auf der Website. Und natürlich wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Tja, dass man den Derby-Schwung mitnehmen kann aus unserer Sicht, hatte man ja am Mittwoch im Pokal gesehen. Ich hatte mir wirklich erhofft, dass wir das jetzt am vergangenen Samstag auch hinkriegen. Aber ja, der FCSP bleibt der Aufbaugegner. Bevor wir noch so ein bisschen vorausblicken, du hast ja das nächste Spiel von euch schon erwähnt. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, bei euch gab es auch so ein bisschen Schwierigkeiten im Nachgang des Spiels. Ich möchte an der Stelle einmal erwähnen, dass ich zumindest von einem Vorfall weiß, wo es zum Zusammenstoß zwischen einer Kleingruppe Bielefeld-Fans, in Anführungsstrichen sage ich das mal, und Anhängern des FC St. Pauli kam. Ja, ich denke, muss man nicht groß dazu sagen, dass sowas gar nicht geht, da irgendwelchen Leuten aufzulauern, die überhaupt nichts, mit einer, wie auch immer gearteten Auseinandersetzung zu tun haben wollen. Und du hattest mir gesagt, bei euch gab es noch mit den OrdnungshüterInnen etwas Schwierigkeiten, vorsichtig gesagt.
Ja, also es ist halt, ich glaube, ich habe das selten erlebt, dass Heimfans mit so einer Polizeipräsenz irgendwie, ja, begleitet wurden. Das scheint irgendwie jetzt neuerdings so zu sein hier. Natürlich erstmal an der Stelle auch ja, Solidarität an die betroffenen St. Pauli-Fans. Soll natürlich nichts entschuldigen, dass ich hoffe, dass es sonst einigermaßen friedlich geblieben ist. Das macht es natürlich nicht besser, aber halt gerade, also so, dieses Stadion ist halt mitten in der Stadt, da geht's halt auch als Gästefan überhaupt nicht anders, als bestimmte Wege gehen zu müssen, die halt auch Heimfans gehen. Das ist halt einfach so.
Ja, das lässt sich absolut nicht vermeiden. Also Gästetrennung oder Fantrennung ist da, ja.
Das ist ja, also muss man ja auch sagen, ist ja bei St. Pauli fast auch ähnlich. Also, ne, dass du da irgendwie bestimmte U-Bahn-Haltestellen oder was auch immer hast, die halt einfach benutzt werden müssen in irgendeiner Art und Weise. Wenn du jetzt nicht gerade mit Zehner ankommst und dass es dann natürlich zur Vermischung kommt, umso unnötiger ist sowas, weil es halt auch einfach, also, ja, hat keinen Grund und ist halt, wie gesagt, es kommt, muss halt in gewissen Weisen zwangsläufig zur Vermischung kommen und eigentlich ist es bei, außer bei natürlich so Derbys oder so, kein Problem, weil es da kommt es halt gar nicht erst zur Vermischung, aber ja, normalerweise ist es in Bielefeld kein Problem, da gibt es vielleicht mal einen dummen Spruch, klar, ist auch schon unnötig, aber kommt natürlich auch immer drauf an, was genutzt wird, ne? An der Stelle natürlich auch nochmal sowas, was, es hat ja auch die Runde gemacht von dem, ich weiß es nicht, ob es die junge FDP ist. Auf jeden Fall ist es auch der hier als ja, Abgeordneter angetreten ist für Bielefeld von der FDP.
Ach, das Ding, ja, mit ja, also, Hacken dran, Zecken geklatscht, ne?
Genau, also das ist natürlich absoluter Scheiß. Es ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass da die Kritik vor allem aus den eigenen Reihen kommt, ne? Dass sowas aufgegriffen wird von Bielefeldern und Bielefelderinnen und sowas halt auch kritisiert wird. Ich glaube, es ist tatsächlich immer sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, es gibt genug Orte, wo ja Selbstkritik, auch Selbstkritik gegenüber den eigenen noch nicht mal, es ist ja, hat ja nichts mit Fanszene zu tun, sondern mit Leuten, die sich als Arminia-Fan identifizieren in ihrer Art und Weise, dass da die Kritik eindeutig ist und dass da auch ja aus den eigenen Reihen wirklich als erstes ja, das aufgegriffen wird und kritisiert wird. Und ich glaube, das ist, ja, hoffen wir mal, es hat, glaube ich, schon Nachspiele, die schon wieder sehr, ja, einfach sehr lächerlich sind in manchen Bereichen, die, also was da auch von der FDP dann als Kommunikation kommt. Aber wie gesagt, ich hoffe, es ist doch dann klar, dass das nicht mit ein Großteil der Leute, die im Stadion zusammen ist, übereinstimmt, was, wie gesagt, Einzelfälle hin und her, in dem Fall ist es halt nie in Ordnung und auch an der Stelle Solidarität, aber wie gesagt, ich hoffe trotzdem, dass auch aufgrund der Historie, wir haben es ja auch schon mal angesprochen, mit, ja, dass es auch durchaus schon Spiele gab, wo die Fanszene gar nicht erst ins Stadion kam oder auf jeden Fall nicht die komplette. Ich glaube, das ist für uns alle, macht Fußball mehr Spaß, wenn sowohl auswärts als auch Heimfans vollständig im Stadion sein können, ohne Repression. Und wenigstens da hat es mich gefreut, dass es da diesmal nicht zu Stress kam in dem Sinne. Oder auf jeden Fall nichts, von dem ich in dem Sinne dann außer der üblichen Polizeipräsenz, die man dann in gewissen Maßen dann auch immer gerne kritisieren kann, passiert ist.
Absolut, den kann ich mich vollumfänglich anschließen. Ich kann ja vielleicht noch zum Besten geben, dass ich in einem der letzten Shuttles ganz alleine dann zum Bahnhof zurückgefahren bin, weil ja meine eigentliche Mitfahrgelegenheit, die mich zumindest am Bahnhof rausschmeißen wollte, wie auch schon auf dem Hinweg abgeholt sozusagen, einfach nicht vom Parkplatz runterkam, weil manche Parkplätze einfach kollidieren mit Laufwegen der Heimfans und deshalb kann man da längere Zeit nicht weg. Aber ich habe es in den Sonderzug geschafft und ja, bin dementsprechend wohlbehalten in Hamburg zurück angekommen, morgens irgendwann um 2:30. Und dann lassen wir es damit auch mit dem Spiel bewenden und gucken vielleicht so nochmal einen Moment auf Das Restprogramm für euch geht, hast du schon erwähnt, weiter bei einem Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth. Dann empfangt ihr den ersten FC Kaiserslautern. Dann fahrt ihr nach Paderborn und bevor diese unsägliche Winterpause wegen dieser Sportveranstaltung, die irgendwo in der Wüste stattfindet, den 17. Spieltag lange Zeit von dem 18. Spieltag trennt, empfangt ihr noch den ersten FC Magdeburg. Was glaubst du, wo steht die Arminia nach dem 17. Spieltag?
Ich hoffe, überm Strich.
Es ist übrigens wirklich Platz 17 gerade, ne? Genau, weil Magdeburg auf 15 gesprungen ist.
Die andere Mannschaft in Schwarz-Weiß-Blau hatte keinen Bock, uns zu helfen.
Nee. Gut, da brauchst du jetzt von mir keine Mitleidsbekundung zu erwarten.
Naja, aber man muss ja auch sagen, auch so gefestigt ist eure Tabellensituation ja auch nicht, dass ihr euch jetzt wahnsinnig darüber freut, wenn unten im Keller nochmal Punkte geholt werden. Nein, aber klar ist halt, wie gesagt, also Fürth ist das wichtigste Spiel dieser Hinrunde. Punkt. Ist einfach so. Das musst du gewinnen. Es wäre dann der erste Auswärtssieg seit Januar. Also ich glaube auch da so Winter 2022, also früh in 2021/22 war so die Zeit, wo man noch Auswärtsspiele gewonnen hat. Sowohl Arminia als auch St. Pauli, ja. Fürth halt super schwierig einzuschätzen, jetzt mit Alex Zorniger als neuen Trainer. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich da erwarten soll. Fürth ist halt auch, so haben, glaube ich, auch den einzigen Sieg zu Hause geholt gegen Paderborn. Dann noch und sonst halt auch nichts auswärts gewonnen. Das heißt, du triffst auf eine Mannschaft, die, wenn ihre Punkte zu Hause holt, gegen eine Mannschaft, die auch wenn ihre Punkte zu Hause holt. Also von daher kann nur ein fantastisches Fußballspiel werden. Dann
Unentschieden halt, ne?
Ja, es hilft halt keiner. Das Klassische, das hilft halt niemandem was. Und dann halt auch Kaiserslautern, ne? Enorm wichtig. Mannschaft eigentlich auch, die auswärts dann doch nicht so stark ist wie zu Hause. Ja gut, also bei Paderborn auswärts erwarte ich schon gar nichts, also weil sind wir mal ehrlich, Paderborn zu Hause beziehungsweise dann als Auswärtsmannschaft zu schlagen, ist halt fast eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit diese Saison. Dafür, also ich glaube, zu Hause schießen die irgendwie im Schnitt 3 bis 4 Tore, da freue ich mich richtig drauf. Und dann halt auch zum Abschluss noch Magdeburg wird natürlich auch nochmal wichtig für die Tabellensituation, wird auch ein sehr, sehr ekliges Spiel. Wie gesagt, sie haben natürlich jetzt auch gerade auswärts dann nochmal an Selbstvertrauen gewonnen. Also ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, der Fokus liegt ganz klar auf den Spielen gegen Fürth und Magdeburg und eigentlich musst du die gewinnen. Dann sage ich mal, wenn du nochmal, also 20 Punkte wären es nicht mehr vor der Winterpause, aber du solltest schon, ich sag mal so, mindestens 7 Punkte aus diesem Spiel holen und das sollte eigentlich auch der Mannschaft klar sein, dass das Minimum ist.
Okay, dann ist die Frage, was der FC St. Pauli in seinen verbleibenden Spielen macht, um dann zu gucken, ob ihr über uns oder hinter uns die Hinserie beendet. Wir spielen jetzt noch, hatte ich ja eben schon erwähnt, nächsten Samstag zu Hause gegen Darmstadt, dann fahren wir nach Düsseldorf, dann kommt Holstein Kiel und dann geht's nochmal nach Karlsruhe. Also ja, zumindest von den Heimspielen erhoffe ich mir eigentlich, dass wir da zumindest nicht verlieren, dass das Millerntor zumindest in der Hinrunde zumindest keine 3 Punkte abgibt. Das haben wir bisher immer ganz gut hingekriegt. Und ja, dann werden wir sehen, wie es nach dem Winter weitergeht, was da in den 3 Monaten, die es ja knapp sind, ja, passieren kann oder passieren muss. Klar ist auch, dass also irgendeine Verstärkung brauchen wir und wenn es nur irgendwie ein Backup ist oder jemand, der nochmal neuen Wind reinbringen kann. Ich weiß nicht, würdest du meinen, Arminia muss im Winter noch was tun oder sollte einfach die Mannschaft, die jetzt da ist, das irgendwie zu Ende bringen?
Nee, also ich glaube, es ist auch schon klar, dass Verstärkung kommt. Ich glaube, das wird auch mehr oder weniger schon mal so durch die Blume gesagt. Ist ja auch ehrlich gesagt klar, wenn ich sehe, was passiert, wenn gewisse Leute ausfallen. Ich könnte mir fast noch vorstellen, dass noch jemand für den Sturm verpflichtet wird. Vielleicht auch doch nochmal die Außenverteidigerposition. Ich glaube, das ist wirklich so das wichtigste Zentrum, finde ich dann, wenn Lipinica spielen kann. Okay, ich weiß halt nicht, ne? Also sonst Mittelfeld geht natürlich auch immer. Aber man wird ja sehen. Also ich finde es halt wirklich Unfassbar schwierig zu wissen, was in dieser Winterpause passiert, weil es wird einfach Vereine, vor allem in der zweiten Liga, geben, die einfach wahnsinnig finanzielle Vorteile haben. Also auch gerade jetzt irgendwie im Aufstiegsrennen, da kann ein HSV halt um einiges tiefer in die Tasche greifen als halt ein SC Paderborn oder ein Darmstadt. So, das kann halt auch nochmal richtig für Kräfte vermessen. Ich finde es halt wirklich krass, dass die Saison ja einfach unfassbar, also in unfassbar große Teile geteilt wird da. Und ich kann es halt wirklich null einschätzen, was da passieren wird. Wie schlau es auch ist, wahnsinnig viele Veränderungen an einem Kader vorzunehmen. Gerade bei Mannschaften, wo halt auch ein Trainerwechsel stattgefunden hat, also halt bei einem Arminia, bei einem Fürth, wie sehr es überhaupt Sinn ergibt, da jetzt noch wahnsinnig viele Spieler reinzuholen. Auf der anderen Seite jetzt natürlich dann der Trainer gesagt, okay, ich hatte jetzt auch Zeit mit der Mannschaft zu arbeiten, ich weiß jetzt, wo wir noch Ausbau oder ja auf jeden Fall noch Bedarf haben, anders als wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich wechsle jetzt den Trainer eine Woche vor der Winterpause. So, also ich finde ja auch, ich bin auch immer noch der Meinung, dass bei Fürth dieser Trainerwechsel eigentlich viel zu spät kam. Aber ja, also ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen was sich dann noch herausstellen wird. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich weiß halt gar nicht, bei St. Pauli, du hast ja eigentlich vielversprechende Spieler da vorne. Es wäre halt, also ich kenne das, dieses, man hat vielversprechende Spieler, es müsste halt nur mal jemand anfangen, da vorne das Tor zu treffen. Das ist gefühlt unsere letzten drei oder unsere letzten beiden Saisons und diese inklusive. Von daher bin ich mal gespannt, was auch der FC St. Pauli da macht. Generell, was einfach in dieser Liga passiert, weil, ja, das ist halt, du hast ja nicht einfach nur eine Pause, du hast ja trotzdem immer noch diese Weltmeisterschaft dazwischen, wo halt auch genug Spieler weg sein werden, wo natürlich die zweite Liga dann einen Vorteil hat, weil einfach eben nicht so viele Spieler abgerufen werden. Aber ich finde es unfassbar schwierig einzuschätzen, was dann im Januar da passiert.
Definitiv, aber wir werden das beobachten und uns dann im nächsten Jahr wiedersehen und schauen, wo dann unsere beiden Mannschaften so verblieben sind in der Zwischenzeit. Eva, ich danke dir für deine Zeit, für die beiden Gespräche und kannst jetzt noch berühmte letzte Worte loswerden, wenn sie das jetzt nicht gerade schon waren.
Ich wollte mich nur nochmal für die Einladung bedanken, auch trotz des Ergebnisses, können wir dann ja auch mal so sagen, du hast ja auch gesagt, du hast dich gefreut, dass ich trotz des Ergebnisses am Freitag, wann war das, Donnerstag, da war? Ich würde sagen, wir sehen uns dann im April.
Ich habe jetzt nicht geschaut, wann das Rückspiel ist, aber müsste ungefähr,
genau.
Und, ungefähr zeitlich hinkommen.
Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Wunderbar. Dann danke dir nochmal. Euch danke fürs Zuhören. Immer weiter vor. Macht's gut.